Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Jens Wawrczeck in SWR1 Leute. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind uns zugeschaltet über eine Video-App in Hamburg. Schön, dass wir uns so auch sehen können. Wir hatten eigentlich noch viel, viel mehr vor. Wir wollten eine Leute-Live-Sendung machen bei den Stuttgarter Kriminächten. Die fielen jetzt aus aufgrund der Corona-Pandemie. Und ich habe Sie so wahrgenommen in der Recherche, dass Sie ein Mensch sind, der unglaublich gerne macht, der auch ganz viel macht. Inwiefern werden Sie denn jetzt gerade ausgebremst?
Naja, also bei mir sind sehr viele Vorstellungen ausgefallen. Ich toure ja mit einem Hitchcock-Programm, wenn man so will. Ich habe einen Abend, der heißt Hitch und ich, und mit dem toure ich quer durch Deutschland. Das wurde natürlich alles abgesagt. Ich hoffe mehr oder weniger, dass ich alle Vorstellungen auch nachholen kann. Und außerdem war ich mit der Drei-Fragezeichen-Live-Tour auch unterwegs in diesen Riesenhallen. Und das wurde jetzt auch alles logischerweise verschoben. Aber ich gehöre trotzdem noch zu den Privilegierten, weil ich viele Projekte, die ich angeschoben habe, jetzt ein bisschen Homeoffice-mäßig weiterhin vorbereiten kann. Ich kann auch noch ins Studio gehen, ins Hörbuchstudio, wo ich ja mehr oder weniger isoliert sitze. Und insofern trifft mich diese Corona-Krise nicht so hart wie viele Kollegen.
Ja, gerade die Kultur ist natürlich auch sehr betroffen. Sie haben auch sogar ein Album aufgenommen, was jetzt Anfang Mai erscheinen wird. Auch da werden wir noch reinhören. Und Sie sind von Beginn an Teil der erfolgreichsten Hörspielproduktion der Welt, der drei Fragezeichen, Peter Shaw. So viele sind Fan davon und Sie können das als einer der wenigen beurteilen. Wie ist es, wenn man seit 40 Jahren Teenager ist?
Na, über das Alter denke ich überhaupt nicht nach. Wenn ich in diese Zange genommen werde, wie alt sind denn die drei Fragezeichen eigentlich, dann versuche ich das komplett zu ignorieren. Weil ich glaube, wir sind einfach Kult geworden und wir sind dieses Kulttrio, das irgendwie in einer Zeitglocke festhängt und ich glaube, es ist inzwischen egal, ob wir 60, auf die 60 zugehen oder ob wir 20 sind, weil die Dynamik zwischen uns dreien immer noch funktioniert. Und ich denke nicht so sehr darüber nach. Es ist tatsächlich so, dass wenn wir ins Studio gehen und eine neue Drei-Fragezeichen-Folge aufnehmen, dass wir dann wahrscheinlich innerlich uns verjüngen und deswegen auch immer noch funktioniert dieser ganze Kosmos. Das Team hat sich ja einfach überhaupt nicht verändert.
Und dieses innerlich Verjüngen, was Sie da gerade ansprechen, das bezieht sich ja auch auf die Stimme. Sie müssen ja auch bei der Herangehensweise sicherlich auch auf die Stimme achten. Inwiefern schaffen Sie das dann so zu klingen, wie Peter auch damals klingt? Denn es ist sehr nah dran.
Ja, nicht wirklich, wenn man die ersten Folgen hört. Dann hört man schon den Unterschied. Aber ich glaube, es geht nicht so sehr um die Stimme. Also über die Stimmhöhe oder den Stimmklang denke ich nicht so sehr nach. Es ist eher so die Frage, mit welcher Leidenschaft man in die Situation einsteigt. Und das sind halt Situationen, die man als Jugendlicher erlebt hat oder glaubte zu erleben in diesem Drei-Fragezeichen-Kosmos. Und das muss jung bleiben und das muss irgendwie stimmen. Man kann da nicht mit der Abgeklärtheit der Jahrzehnte, die man inzwischen auf dem Buckel hat, diese Dialoge sprechen. Das würde nicht funktionieren. Aber es gibt auch in den Hörspielen inzwischen einen Subtext. Also es wird durchaus auch gespielt mit unserem Alter und auch mit der Erfahrung, die wir inzwischen haben und der ich würde mal sagen, dieser Masse an Folgen, die inzwischen veröffentlicht wurden. Darauf wird dann Bezug genommen und es wird ein bisschen selbstironisch sich auch teilweise auf den Arm genommen.
Die drei Fragezeichen sind die erfolgreichste Hörspielproduktion der Welt mit mehr als 150 Gold- und Platin-Schallplatten. Jens Wawrczeck ist uns zugeschaltet über eine Video-App als zweiter Detektiv Peter Shaw. Welche Eigenschaft teilen Sie persönlich denn mit diesem zweiten Detektiv?
Die Hitzigkeit. Peter kann sehr unterschiedlich reagieren. Er hat eigentlich einen guten Humor, aber er kann auch sehr wütend werden. Und ich glaube, ich koche innerlich auch sehr häufig, obwohl ich mich wahrscheinlich nach außen hin gut im Griff habe. Das hat Peter nicht. Aber ich kann die Temperatur von Peter nachvollziehen. Aber nach so vielen Jahren kann ich auch nicht mehr auseinander dividieren, was war Peters Originalanteil und was war meiner? Denn als wir angefangen haben, als ich 13 oder 14 war, da spielt man natürlich aus dem Bauch heraus. Da macht man sich keine Gedanken über eine Figur, wie man sie gestalten sollte. Man spielt so, wie man selber glaubt, in der Situation zu reagieren. Und ich denke, darum ist Peter so eine Art, der hat schon Anteile von mir, zumindest in der Art und Weise, wie ich einen Text dann gestalte.
Und Sie haben dann nach vielen Jahren mal aufgeklärt, dass Sie selbst immer glaubten, das rote Fragezeichen zu sein. Die Reihenfolge bei den Fragezeichen ist ja weiß, rot, blau. Wie verhält es sich tatsächlich?
Ja, in Wirklichkeit ist es so, dass ich das blaue Fragezeichen bin. Aber das habe ich erst geschluckt, die Kröte, nachdem ich das Hörbuch Die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss aufgenommen habe, weil da wird es explizit gesagt. Und das ist ja eine der Klassikerfolgen. Und komischerweise haben wir jahrzehntelang daran festgehalten, dass ich das rote Fragezeichen bin. Ich fand vielleicht rot auch die interessante Farbe.
Und wenn Sie jetzt allerdings sagen, Sie wollen weniger sprechen, Sie wollen mehr singen, müssen sich die drei Fragezeichen-Fans Sorgen machen?
Nein, also ich spreche ja Gott sei Dank nicht nur die drei Fragezeichen. Und das ist auch ein bisschen kokett, so eine Aussage von mir. Es ist nur so, dass ich das Singen als die persönlichste Ausdrucksform empfinde und immer singen wollte. Also ich habe immer gesungen, vor allen Dingen privat. Und ich habe auch oft versucht, meine musikalische Begeisterung in meine Hörproduktion oder Theaterproduktion reinzuschmuggeln. Und als ich dieses Album aufgenommen habe, was ich jetzt im Mai veröffentliche, da habe ich gespürt, dass die Aufnahmen für mich eigentlich der glücklichste Moment waren, den ich bisher vor dem Mikrofon erlebt habe. Ich fühlte mich komplett angekommen. Und das hat mir irgendwie gesagt, Jens, das ist etwas, was du eigentlich schon jahrzehntelang machen wolltest. Und es ist wahrscheinlich jetzt an der Zeit und es brauchte so lange. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall weiterverfolgen möchte. Und vielleicht verlagern sich so ein paar Sachen dadurch. Und ich gehe weniger ins Hörbuchstudio und mehr umgebe mich mehr mit Musikern.
Ja, wo kann man Schöneres ankommen als in der Musik? Und wir wollen natürlich reinhören in das neue Album. Da gibt es eine große Verehrung Doris Day gegenüber. Wie ist die Verehrung entstanden?
Doris Day war natürlich immer ein großer Spaß, wenn ich als Kind irgendwie vor einem Doris Day-Film saß. Ich glaube, das ging ganz vielen so. Viel später habe ich erst entdeckt, was für eine grandiose Sängerin sie war. Sie hatte ja ihre Karriere gestartet als Sängerin und sie ist, finde ich, eine der besten Songstylistinnen, die ich kenne und wahnsinnig unterbewertet. Inzwischen ändert sich das ein bisschen. Ich glaube, ihr Standing wächst und wächst. Und ich finde, in ihrer Art zu singen vermittelt sich genau das, was ich an ihr so schätze. Und das ist die Mischung aus etwas vermeintlich Positivem, aber kombiniert mit einer Traurigkeit, die aus einem Wissen entsteht, aus einer Erfahrung, einer Lebenserfahrung. Ich finde, sie ist in keiner Weise flach.
Es wurden neulich einige Dinge versteigert von Doris Day. Was hätten Sie gerne ersteigert von ihr?
Ich habe etwas ersteigert.
Was war's?
Das war sehr aufregend. Ich weiß nicht, ob ich das verraten sollte. Es war etwas aus einem meiner Lieblingsfilme, Lover Come Back, der den merkwürdigen deutschen Verleihtitel trägt, Ein Pyjama für zwei, wo man sich ja häufig fragt, was die deutschen Verleihtitelvergeber sich gedacht haben. Daraus habe ich tatsächlich etwas ersteigert. Ich war komplett überrascht, dass es mir gelungen ist. Es gab eine Online-Versteigerung in Corona-Zeiten natürlich. Und ich habe sowas noch nie gemacht, habe aber in diesem Fall gedacht, da meine Verehrung für Doris Day so groß ist und sie mich über viele traurige Zeiten in meiner Teenagerzeit gerettet hat, möchte ich ein Stück von ihr besitzen und habe das Gefühl, ja, das gehört auch zu mir. Sie würde sich freuen. Und merkwürdigerweise, ich muss Ihnen eine kleine Anekdote erzählen, wenn ich darf.
Sehr gerne.
Ich habe einen Hitchcock-Abend gemacht in den Kammerspielen und habe wirklich mehr oder weniger spontan, ich singe am Ende dieser Lesung immer einen Song aus einem Hitchcock-Film. Und bei dem Soundcheck habe ich spontan mehr oder weniger Que Sera Sera gesungen, den großen Doris Day Song aus Der Mann, der zu viel wusste. Den wollte ich eigentlich überhaupt nicht bei dieser Lesung singen. Der Techniker sagte, Jens, das musst du singen, das ist so schön. Gut, dann habe ich spontan entschieden, okay, als zweiten Song am Ende singe ich Que Sera Sera. Und als ich diesen Song sang, war es, als ob etwas ganz Merkwürdiges passiert. Ich hatte das Gefühl, der Song dauerte 5-mal so lang und er hatte eine komplett andere, eine andere Färbung als während der Probe. In dieser Nacht ist Doris Day gestorben.
Ach,
und krieg ich direkt Gänsehaut. Ich hatte wirklich das Gefühl, ja, es war wirklich, ich habe meine Musikerin gefragt, ich habe gesagt, sag mal, wir haben das doch ganz anders gemacht als vorhin. Und sie meinte, ja, es war irgendwie merkwürdig. Ich meine, ich bin nicht abergläubisch, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich war mit Doris Days Seele verbunden.
Ja, und das war im Mai vergangenen Jahres. Aber sind Sie ein Mensch, der auf Bauchgefühl, was das ja auch letztendlich widerspiegelt, achtet? Ist das so etwas, was bei Ihnen stark verankert ist?
Oh ja, ganz, ganz stark. Es wird mir oft unterstellt, dass ich so intellektuell entscheide. Wahrscheinlich wirklich so, aber ich bin eigentlich genau das Gegenteil. Ich entscheide sehr aus dem Bauch heraus. Ich entscheide eigentlich nie aus logischen Weggründen. Es muss sich gut anfühlen.
Das spricht ja auch für eine gewisse Intuition. Hilft Ihnen die auch bei der Arbeit? Stellen Sie das fest?
Oh ja, absolut. Ich wähle Texte, wenn ich in meinem eigenen Hörbuchlabel Hörbücher veröffentliche, dann sind das oft nicht unbedingt Titel, die viel, die große Verkaufszahlen versprechen, sondern es sind eher Texte, die ich liebe oder die mir irgendwas sagen und wo ich das Gefühl habe, es ist wert, diese Texte jetzt zu kommunizieren. Und das ist eine rein intuitive Entscheidung. Da denke ich überhaupt nicht wirtschaftlich oder wie ein Kaufmann oder Geschäftsmann.
Jens Wawritschek in SWR 1, Leute. Wir sind verbunden über eine Video-App und es sieht klasse aus. Sie haben keine Tapete im Hintergrund, aber etwas sehr Buntes, sehr Farbiges. Was genau ist es?
Das ist eine Leinwand, ein großes 4 Meter langes Gemälde von einer schottischen Malerin, die heißt Sally Scott. Und damit hat es eine Bewandtnis. Und zwar gibt es einen Film, den ich immer sehr geliebt habe. Der heißt The Bliss of Mrs. Blossom, also die Segnung von Mrs. Blossom. Auf Deutsch heißt dieser Film Hausfreunde sind auch Menschen mit Richard Attenborough und Shirley MacLaine. Und ich lag nachts im Bett, ich konnte nicht schlafen oder war wieder aufgewacht und dachte so stark an diesen Film und erinnerte mich vor allen Dingen an das großartige Dekor dieses Films. Richard Attenborough und Shirley MacLaine leben in dem Film in einem Haus in London, in einer Villa. Und die ganze Villa hing voller fröhlicher, sehr dynamischer Bilder. So ein bisschen Pop-Art, aber auch ein bisschen Jugendstil. Und ich ging nachts an meinen Computer und googelte und fragte meinen Computer, wer war für die Ausstattung verantwortlich. Und da stieß ich auf den Namen Sally Scott. Und Sally Scott, die inzwischen so auf die 90 zugeht, die hatte gerade eine große Ausstellung in London. Und ich kam auf diese Website und sah unter anderem 3 Bilder aus diesem Film. Und dann habe ich Sally Scott kontaktiert. Und es entstand ein wunderbar netter E-Mail-Kontakt. Und ich erklärte ihr, wie sehr mir dieser Film immer bedeutet hat. Und es kam dazu, dass ich für sehr, sehr wenig Geld 3 Bilder von ihr kaufen durfte. Und sie irgendwie sehr glücklich ist, dass sie jetzt ein neues Zuhause haben.
Aber da muss ja ein riesen LKW bei Ihnen vorgefahren sein, um diese Bilder auch dann anzubringen.
Also das war ein bisschen gespenstisch. Die wurden geliefert in einem großen Sarg. Es sah wirklich aus wie der Sarg eines Riesen. Und die Bilder aufzuhängen, ich ahnte nicht, das waren ja englische Measurements. Und ich war so ein bisschen naiv. Ich dachte, naja, das wird schon irgendwie hinhauen. Also diese Leinwand, die passt nun gerade an die Wand. Aber es sind Riesenformate. Die haben natürlich meine komplette Wohnung verändert, weil sie jetzt das Wohnzimmer beherrschen. Aber ich habe auch in diesem Fall das Gefühl, sie wollten zu mir und sie fühlen sich hier wohl.
Klingt ja fast ein wenig, als würden sie auch im Film, in der Kulisse eines Films leben, weil es mit Film zu tun hat. Und die Leidenschaft zum Film, die wird bei Ihnen so überdeutlich. Wie ist die entstanden? Sie haben eben mal anklingen lassen, dass es Sie auch durch eine womöglich schwere Jugend gebracht hat, durch schwierige Momente. Wo ist diese Leidenschaft zum Film entstanden?
Naja, ich denke, diese schwere Jugend, die hatte ich nicht mehr oder weniger wie andere auch. Das sind diese pubertären Verzweiflungen, in die man stolpert und hoffentlich auch wieder rauskommt. Aber ich hatte immer eine große Affinität, mich in Filmen, also zu filmen. Und vor allen Dingen, glaube ich, hatte ich immer die Fähigkeit, mich wegzudenken. Ich habe, als ich meinen ersten Kassettenrekorder bekam, es mir sozusagen zu einem Ritual gemacht, Filme, die vom Fernsehen aufzunehmen, darum hatte ich quasi die Tonspur auf meinen Kassetten und konnte Klassiker, wie manche mögen es heißen, ja. Ich konnte es nachsprechen, ich konnte Klassiker, wie manche mögen es heißen, auswendig. Ich kenne die Synchronfassungen rauf und runter. Vielleicht bin ich inzwischen deswegen so empfindlich, was Synchronfassungen angeht und höre mir die Filme lieber im Original an.
Ja, ein super Training.
Super Training, das stimmt tatsächlich. Das ist, ich hatte gute Sprachlehrer. Und ich glaube, dass ich immer diese Art von Fantasieräumen brauchte, in denen ich mich auftanken konnte. Ich empfinde Filme, gute Filme, und ich mag nicht unbedingt, ich mag die Filme aus dieser Ära, 30er, 40er, 50er, 60er Jahre, dass die eine gute Energie haben und dass man da sehr profitieren kann.
Jens Wawrzeczek in SWR1 Leute, Sie bringen eine eigene Edition an Hörbüchern heraus, nämlich die Edition Audoba. Welche Seite von Ihnen kommt denn damit zum Vorschein?
Ja, auch meine missionarische Seite, denn genau wie bei der Musik, die ich ausgewählt habe für mein Album, habe ich bei Audoba Texte veröffentlicht, also gelesen, die in Vergessenheit geraten sind, die man in Buchhandlungen eigentlich nicht mehr findet, weil inzwischen die Flut an Krimis und auch an ich finde, einer gewissen Gewalttätigkeit so überhand nimmt, dass man auch selten Empfehlungen bekommt, die davon abweichen. Es gibt dann die Bestseller, aber es sind immer halt diese kleinen, ich sage mal, Kostbarkeiten, die ich als Hörbücher veröffentliche, die sind wirklich zur Seite gedrängt. Und da gibt es großartige Entdeckungen, Wiederentdeckungen. Alle die Bücher, die ich veröffentliche, die hatte ich jahrzehntelang schon in meinem Bücherregal stehen und die liebe ich halt. Und so egoistisch bin ich, vielleicht auch so eitel, dass ich denke, das könnte andere Menschen auch erreichen und begeistern. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, ich beschütze diese Art von Literatur, die nicht unbedingt, alle diese Romane waren irgendwann mal große Bestseller. Ja, ich finde es eigentlich wichtig, dass ich, gerade wenn ich mit so einem Produkt wie die drei Fragezeichen in die Schublade gepackt werde, dass ich diese, ich sage mal, Popularität benutze, um mich anderen Dingen zu widmen, die nicht so unterstützt werden.
Es ist ja ganz häufig auch daraus zu erkennen, dass in historischen Dingen oder auch in althergebrachten Texten etwas ganz Hochaktuelles liegt. Das stellen Sie wahrscheinlich darin auch fest, oder?
Oh ja, und ich verstehe dieses Argument überhaupt nicht, dass oft gesagt wird, warum machst du denn diese alte Kamelle? Oder auch bei der Musik. Ich finde, wenn Literatur gut ist oder wenn Musik gut ist, dann erlebe ich sie hier und jetzt. Dann ist sie für mich komplett befreit von ihrem Entstehungsjahr. Und Sachen, die eine Qualität haben, die kann man immer wieder lesen, die kann man immer wieder hören. Die haben so viele Ebenen wie ein guter Hitchcock-Film. Einen Hitchcock-Film habe ich teilweise schon, einige der Filme habe ich 50, 60, 70 Mal gesehen. Und ich entdecke immer wieder irgendetwas und denke, Junge, der Mann wusste wirklich, was er tat.
Was haben Sie denn zuletzt aus Ihrem Regal gezogen und haben da wieder eine Neuentdeckung gemacht? Haben Sie gerade ein Beispiel für uns da?
Na, ich lese gerade Alexis Sorbas von Nikos Kazantzakis, ja. Und ich glaube, so ein Roman wäre heute fast gar nicht mehr ein Klassiker bzw. ein Bestseller, weil er so anspruchsvoll geschrieben ist. Das ist mir halt häufig aufgefallen, dass die Sprache der Autoren aus einer bestimmten Zeit sehr, sehr, sehr hochwertig war. Und ich lese ja manchmal auch Hörbücher, die jetzt nicht die hohe Literatur unbedingt sind. Und da ärgere ich mich zum Beispiel, wenn ich merke, dass Autoren einfach auf die Copy-Paste-Taste gedrückt haben und ich gleiche Formulierungen alle 5 Seiten wiederfinde. Das ist bei den großen Bestseller-Autoren der 40er, 50er, 60er Jahre selten der Fall. Graham Greene, Somerset Maugham, diese wunderbaren Erzähler, die auch so unglaublich viel veröffentlicht haben, die haben ein ganz hohes Sprachniveau, was wie ein Garten ist, durch den man geht und der voller wilder, unentdeckter, bunter Blumen ist.
Sie sind in Dänemark geboren, Sie haben Ihre Ausbildung in New York gemacht, Sie waren in Wien. Und stimmt es, dass Sie schon in der 3. Klasse gewusst haben sollen, ich werde mal Schauspieler?
Ja, aber bestimmt schon früher. In der dritten Klasse bekamen wir ein Aufsatzthema, ein geniales Aufsatzthema, finde ich. Das war das Thema später. Wir sollten eigentlich einen Entwurf schreiben, wie wir uns unser späteres Leben vorstellen. Und da habe ich auf eine fast gespenstische Art und Weise meinen Lebenslauf festgelegt und sehr genau beschrieben, dass ich Schauspieler werden möchte, mit wem ich auf der Bühne stehe. Damals muss gerade die Unverbesserlichen im Fernsehen gelaufen sein. Also ich wollte mit Inge Meisel, Josef Offenbach, Agnes Windeck, Monika Peitsch, Gernot Endemann auf der Bühne stehen. Dann habe ich aber auch ziemlich schnell kam ich auf den Punkt, dass ich nach Amerika möchte, um mit Doris Day Tee zu trinken.
Haben Sie es gemacht?
Und nein, leider nicht. Ich habe sie einmal, wir waren einmal in dem gleichen Raum. Wir waren beide sehr schüchtern. Wir wurden kurz vorgestellt und ich war natürlich, mir blieb das Herz stehen. Aber wenn man meinem Aufsatz später glauben soll, dann werde ich mit 72 noch einmal im Fernsehen auftreten und das ist mein letzter öffentlicher Auftritt. Und ich meine, ich habe jetzt nicht geschrieben, welches mein Sterbedatum sein wird, aber ich habe es ziemlich gut durchstrukturiert. Mein Leben. Und irgendwie, wenn auch nicht zu dem genauen Zeitpunkt, aber meistens muss ich sagen, habe ich es irgendwie hingekriegt, dass ich mich an diesem roten Faden durchgehangelt habe, obwohl ich ihn längst vergessen hatte.
Das klingt aber auch, als seien Sie ein sehr strukturierter Mensch und der die Dinge dann auch durchzieht. Ich habe ein Interview gefunden aus dem Jahr 2014. Da sagten Sie, ich möchte mehr Musik machen. Jetzt haben wir 2020 und das Album ist da. Also Sie ziehen die Dinge auch durch.
Ja, aber wenn Sie 2014 sagen, jetzt haben wir 2020, kann man da davon ausgehen, dass ich habe einen langen Atem und ich bin auch sehr hartnäckig, aber ich brauche auch lange. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin eigentlich ein Spätentwickler, obwohl ich so früh angefangen habe und bestimmte Dinge vielleicht früher gemacht habe als andere. Aber auch, ich glaube, die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, die müssen bei mir lange ausgebrütet werden, bevor ich das Gefühl habe, sie sind gut genug, um sie der Welt zu zeigen.
Wie war das denn bei dem Bond-Song, der auf dem Album Celluloid gelandet ist? Wie sind Sie den angegangen? Weil so ein typischer Bond-Fan sind Sie eigentlich nicht.
Nein, obwohl ich den Film mag, weil das Drehbuch von Roald Dahl ist und ich den Film sehr, sehr, sehr originell finde. Und ich mag auch das Set, also die Location Japan. Ich hatte meine Skrupel, was den Bond-Song angeht, weil der natürlich unglaubliche Vorbilder hat. Aber ich liebe diesen Text so sehr. You only live twice. You have one life for yourself and one for your dreams. Und das hat sehr viel mit mir zu tun. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe ein paralleles Leben, das von meinen Träumen bestimmt wird, die dann irgendwann mich zu einer Handlung führen. Interessanterweise, als ich den Song gesungen habe vor dem Mikrofon, dachte ich, ich hätte ihn fast so gesungen wie die Originalaufnahme mit Nancy Sinatra. Als ich diese Aufnahme dann später nochmal hörte, merkte ich, dass wir in eine ziemlich andere Richtung galoppiert sind und ich eigentlich im Kopf eher eine Shirley Bassey-Version hatte. Weil ich finde, das, was jetzt passiert ist, ist dann doch eine neue Interpretation, was ich gut finde. Es ist eine Hommage an John Barry und an diese Art von Arrangement. Aber es ist dann doch Jens, der das singt. Und Jens mit all dem, was bei ihm inzwischen so als Saat in seinen Kopf und in sein Herz gedrungen ist. Und das ist eine Mischung wahrscheinlich aus Nancy Sinatra und Shirley Bassey in diesem Fall.
Also wir dürfen es jetzt ganz neu entdecken, You Only Live Twice, Jens Wawrzyczek in SWR1 Leute.
You only live twice, or so it seems.
Jens Wawrzyczek in SWR1 Leute. Es gibt Bands, die haben sich nach dem ersten Detektiv des englischen Originals Jupiter Jones benannt, weil sie so große Drei-Fragezeichen-Fans sind. Was erleben Sie denn noch? Wie weit reicht denn der Drei-Fragezeichen-Kult?
Naja, ich werde häufig erkannt an meiner Stimme, vor allen Dingen an meinem Lachen. Da werde ich schon ab und zu angesprochen, nicht ab und zu, wirklich relativ häufig. Darf ich Sie was fragen? Entschuldigen Sie, sind Sie vielleicht Peter Shaw von den drei Fragezeichen? Der Kult ist mir manchmal ein bisschen suspekt, weil ich finde, alles, was zu einer Religion wird, sage ich mal, das ist gefährlich oder nicht so angenehm. Und es hat mich eine Zeit lang ein bisschen irritiert und auch geärgert, dass ich aus der Drei-Fragezeichen-Schublade schwer rauskam. Das hat sich aber Gott sei Dank verändert oder es verändert sich nach wie vor, weil, und ich glaube, das ist wieder meiner Hartnäckigkeit und meinem langen Atem zu schulden, weil ich so endlos viele andere Projekte im Feuer habe und die sehr, sehr, sehr vehement verfolge und für die auch wirklich brenne. Und ich glaube, da kann selbst der hartgesottenste Drei-Fragezeichen-Fan dann irgendwann nicht dran vorbeisehen.
Ja, Sie haben sich selbst mal als rastlos beschrieben und Sie selbst sind ja auch Fan. Also wir haben schon von Ihrer Leidenschaft zu Doris Day gehört, zu Alfred Hitchcock. Wie weit sind Sie selbst als Fan denn schon gegangen?
Ich habe als Kind zum Beispiel Shirley MacLaine, ich habe von dem Film erzählt, aus dem diese Leinwand stammt. Ich habe von dem ersten Geld, was ich mir zusammengespart habe. Ich habe ja als Kind angefangen beim Norddeutschen Rundfunk und irgendwann hatte ich 80 Mark zusammen, beziehungsweise 160 Mark. Und von diesen 160 Mark habe ich 2 Karten gekauft in ein Shirley MacLaine Konzert. Das war 1976, das war noch vor den 3 Fragezeichen. Und habe meine Mutter eingeladen und wir sind in dieses Konzert gegangen und ich werde das nie vergessen. Diese Show war unglaublich. Die Frau war wirklich auf der Höhe ihres Könnens. Und ich habe am Ende der Show, ich habe einen Brief geschrieben mit dem Langenscheid englischen Wörterbuch neben mir zu Hause und habe also versucht, ihr irgendwie meine Liebe auszudrücken und habe diesen Brief ja am Ende der Show überreicht, zusammen mit einer kleinen Stoffmaus. Und jetzt halten Sie sich fest. Am nächsten Tag um 8 klingelte es an der Tür und ein Bote brachte einen Brief von Shirley MacLaine, den ich natürlich noch in Ehren halte, mit dem Shirley MacLaine Briefpapier, wo sie sich bedankte und schrieb: Jens, your mouse, also die kleine Stoffmaus, will be with me forever.
Ach,
and you're such a darling to think of me. Ja, und heute denke ich, wie großartig. Diese Frau hatte sicher nach diesem Hamburg-Auftritt etwas anderes zu tun, als sich im Atlantik-Hotel hinzusetzen und einen Brief zu beantworten in eine Stadt, in die sie vielleicht nie wiederkommt. Aber sie hat das gemacht und ich habe häufig das erlebt, dass die wirklich großen Stars, ich habe auch mal Audrey Hepburn kennengelernt, die hatten alle dieses Niveau. Und das, was sie als Schauspieler ausstrahlen, ist auch auf einer Echtheit. Das basiert auf einer Echtheit. Also die lügen uns nicht an. Und das ist etwas, was ich liebe.
Sie haben eben mal gesagt, Sie haben das Angekommensein in der Musik gespürt. Ich glaube, Sie waren lange auf der Suche in Sachen, wo Sie denn ankommen könnten, weil Sie mal gesagt haben, ja, so ein richtiges Heimatgefühl habe ich gar nicht.
Das stimmt. Ich suche immer noch den Ort auf der Welt, wo ich mich eigentlich niederlassen möchte. Ich habe lange in New York gelebt und ich habe auch lange in London gelebt. Das waren 2 Städte, die mir sehr gefallen haben. Ich habe auch eine kleine Bleibe in Paris, 24 Quadratmeter, so wie halt die meisten dort leben. Ich suche immer noch den Ort, wo ich das Gefühl habe, hier bleibe ich jetzt. Aber manchmal habe ich die Hoffnung aufgegeben. Ich glaube, mein Gehen, das mich so umtreibt, ist das Rastlosigkeitsgehen. Und das wird wahrscheinlich bis zu meinem letzten Atemzug so bleiben.
Ja, Sie haben mal gesagt, Sie können ganz besonders gut in Hotels entspannen oder auch in Zügen, was ja auch so mit Unterwegssein zu tun hat. Vielleicht haben Sie einfach so ein Vagabundengehen, kann das sein?
Ja. Das heißt ja nicht, dass man trotzdem die Sehnsucht hat nach Ankommen. Aber ich denke schon, dass ich glaube, was ich spannend finde, ist, dass man auch Man nimmt sich zwar immer mit, aber man gibt sich und auch anderen die Chance, sich neu zu entdecken, wenn man an fremden Orten ist. Und das mag ich. Ich habe eine Panik vor jeder Art von Schublade und auch vor jeder Art von Schubladendenken. Das ist etwas, was mich wirklich, was mir die Luft nimmt. Und sobald ich das merke, habe ich den Drang, die Koffer zu packen und wegzugehen.
Und als jemand, der so viel unterwegs war und so viel gesehen hat, wie nehmen Sie jetzt gerade die Corona-Pandemie wahr, wo ja die Nationalstaaten sich auch wieder sehr auf sich besinnen?
Ja, also wenn ich mir ausmalen müsste, dass das jetzt ewig so dauert, dann hätte ich ein Problem. Ich habe ein reiches Innenleben, sage ich mal, und im Moment bin ich auch nicht existenziell bedroht. Insofern kann ich mit der Situation gut umgehen, aber ich habe einen Anruf bekommen von meiner Freundin aus New York, die wirklich aufgeregt war und sagte, wann sehen wir uns endlich wieder? Die Angst hat, dass das erstmal nicht möglich sein wird, und ich hoffe sehr, dass da eine Lösung so schnell wie möglich gefunden wird, dass man eine Art von Normalität wieder einführen kann. Und vor allen Dingen finde ich, dass diese Isolation, die stattfindet, also auch die körperliche Isolation, die hat ja auch eine Wirkung. Und ich finde, die müsste auch thematisiert werden. Also Berührung ist wichtig, und das ist auch etwas, was uns gesund machen kann und was zu einem gesunden Leben dazugehört. Und dass wir jetzt aus gegebenem Anlass so abgeschnitten sind voneinander, das ist furchtbar.
Andere Staaten wie Schweden setzen da eher auf die Selbstdisziplin. Sie können das vielleicht auch beurteilen, weil Sie natürlich auch eine Verbindung zu Dänemark haben, zu den nordischen Ländern. Ist die Selbstdisziplin dort eher verankert?
Das weiß ich nicht. Ich finde das aber einen interessanten Ansatz, weil ich denke, ich als mündiger Bürger, wenn man mir sagt, worauf ich achten muss, habe eine Eigenverantwortung, die ich auch, glaube ich, umsetzen könnte. Insofern finde ich diesen schwedischen Ansatz gar nicht so schlecht.
Dann war das Schlusswort, denn unsere Zeit ist leider um. Es ging sehr schnell um. Ich sage herzlichen Dank und viele Grüße nach Hamburg.
Gerne.
Und ja, Zelluloid erscheint dann Anfang Mai. Jens Wawritschek in SWR1 Leute.
Danke.
Eins gehört.